Ja, Herr, du erforschst uns. Du veränderst unser Denken. Und das machst du in allererster Linie, wenn du uns aus deiner Quelle gibst, wenn wir uns unser Ohr und unser Herz an deine Quelle, deines Anredens, deines Wortes hinhalten. Und wir danken dir, dass wir heute Abend dazu wieder die Gelegenheit haben und bitten dich, mach uns neu offen, mach uns neu reich, verändere unser Denken und damit auch das Leben, das folgt. Danke, dass du uns die Referentin Noa van Haften hierher geführt hast und dass sie uns dein Wort auslegt. Gib ihr deinen Geist. Amen.
Ich hoffe, dass Sie Ihre Bibel mitgebracht haben. Wenn nicht, werde ich die Stelle von heute sowieso vorlesen. Die steht im Matthäusevangelium, Kapitel 14, Matthäus 14. Ich fange bei Vers 1 an. Zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus. Und er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Und darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt. Doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn, gingen hin und verkündeten es Jesus. Ganz kurz, wenn wir das lesen, verstehen wir, um was es geht. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte auch. Herodes hatte die Frau seines Bruders für sich genommen. Er hatte also seinem Bruder die Frau weggenommen. Und Johannes der Täufer hatte den Mut, den König zu tadeln. Und das gefiel ihm natürlich nicht, aber noch weniger gefiel es der Frau, die er seinem Bruder weggenommen hatte. Und dann gibt es dieses Geburtstagsfest und dann tanzt die Tochter von der Frau und dann ist Herodes sehr beeindruckt von ihr und verspricht ihr, mit einem Eid ihr zu geben, was sie auch haben will. Und das Mädchen spricht mit der Mutter und die Mutter denkt, jetzt können wir Johannes den Täufer loswerden, also soll das Mädchen um das Haupt von Johannes bitten. Und ja, es tut dem König leid, aber hat geschworen, er kann nicht mehr zurück und Johannes wird enthauptet. Und das Haupt, sein Haupt wird auf einer Schüssel, man kann sich das kaum vorstellen, dem Mädchen gebracht. Sie nimmt das an und bringt es ihrer Mutter. Und dann heißt es, dass seine Jünger kommen, den Leib nehmen, ihn begraben und es dann Jesus sagen. Das ist eigentlich die Vorgeschichte von der Geschichte, die ich heute mit Ihnen lesen möchte. Und das ist gleich so eine Geschichte, wo man sagt, warum hat Gott das zugelassen? Gell? Gibt's doch immer wieder Situationen in unserem Leben, dass wir sagen, das verstehen wir nicht. Johannes der Täufer war so treu und hat Gott gedient und hat also, ja, war dabei, als Jesus kam und er hat an den Jordan, er hat mit seinen Jüngern dort getauft und so weiter und so fort. Warum muss dieser Mann sterben? Aber er stirbt und Jesus hört das auch. Es ist sein Cousin. Und als Jesus das hörte, Vers 13, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Man versteht das. wenn man trauert, das ist so eine Zeit, wo man denkt, ich will jetzt mal alleine sein. Es ist schön, wenn Menschen kommen und dir irgendwas Gutes tun wollen, aber es gibt dann auch wieder Zeiten, wo du sagst, ich will einfach mal zur Ruhe kommen, lass mich allein sein. Und das hat auch Jesus gekannt, denn er war natürlich Mensch wie wir. Und als er das hörte, heißt es, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Es hört sich gut an, aber es ist nicht gelungen, einfach nicht gegangen. Als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Stellt euch das mal vor, das muss eine große Anzahl von Menschen gewesen sein. Das hat sich rumgesprochen, was da los war. Und ja, sie kommen alle und als Jesus aussteigt, Vers 14, sieht er die große Menge. Was tut er jetzt? Er geht eine extra Meile. Er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Es gibt immer wieder Umstände, wo wir sagen, jetzt ist es genug, es reicht. Ich will keinen Anruf mehr beantworten, ich will nicht zur Tür gehen. Es reicht. Aber bei Jesus sieht man Gottes Herz. Und er ist immer wieder bereit, eine extra Meile zu gehen. Er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Das waren ja Tausende von Menschen, werden wir bald sehen. Seine Jünger sind anscheinend dabei, denn wenn es Abend wird, Vers 15, dann traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam, die Stunde ist schon vorgeschritten, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Die Jünger sind besorgt. Es wird langsam spät. Dass Jesus extra Zeit für diese Menschen genommen hat, ist in Ordnung, aber zu weit soll das nicht gehen, oder? Es wird zu spät, lass sie in die Dörfer gehen. Sie wissen bei sich, wenn das noch später wird, dann haben sie ein Problem. Dann sind alle Geschäfte zu, dann kann man sich kein Essen mehr kaufen oder die Leute schaffen es nicht einmal mehr heim, dann sind sie vielleicht verantwortlich. Sie wissen Rat, es soll jetzt aufhören, das ist der menschliche Gedanke. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Und jetzt kommt das Schlimme. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, hoppla, das haben sie nicht gemeint. Also sie wollten eben, dass die Leute jetzt weggehen. Und wieso dreht Jesus das jetzt um? Wenn er bleiben will und für sie sorgen will, dann soll er das machen. Dann sind sie bereit, noch ein bisschen zu warten, aber beteiligt werden und nicht nur beteiligt werden, sie irgendwie die Verantwortung auf sich zu nehmen und diese Tausende zu essen zu geben. Und dann kommt diese Aussage in Vers 17. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Es geht heute Abend um unser zu kurz. Und da gelten die Worte nur und nichts. Wir haben nur das oder wir haben nicht das, was wir brauchen. Ich übersetze das mal. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Mut, ich habe nicht die richtigen Gaben, um das zu machen, was jetzt dran wäre. Mein Haus ist zu klein, ich habe keinen Platz, ich habe kein Geld, das kann man mir nicht zumuten, ich komme zu kurz. Wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Wir denken oft, aus der Sicht von zu kurz, das können wir nicht. Und manchmal meinen wir vielleicht, das wollen wir auch nicht. Das können andere machen. Das kann mit allerlei Bereichen im Leben zu tun haben. Gastfreundschaft, das können die anderen besser als ich. Eben sehr sorgerliche Gespräche oder überhaupt ein Gespräch, das können andere. Ich kann das nicht. Wir haben nichts hier aus 5 Brote und 2 Fische. Wir kommen zu kurz. Kennt ihr das? Ich komme zu kurz. Das darf man nicht von mir verlangen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Das waren sie auch. Auch diese Jünger haben gelitten. Auch die haben Johannes den Täufer gekannt. 4 der Jünger oder 2 der Jünger, Andreas und Simon Petrus, waren ja selbst Jünger von Johannes gewesen. Und sind dann Jünger Jesu geworden, hatten auch diese Verbindung mit Johannes. Sie trauern auch. Wir haben keine Kräfte mehr. Wir brauchen nur eins, wir wollen uns ausruhen. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Und wenn man die Parallelstelle lesen würde in Johannes, dann sieht man Philippus, der sehr praktisch nachgedacht hat, der hat zuerst mal versucht, die Menge zu zählen. Und das war ziemlich unmöglich, weil die sind überall gesessen, die Hügel bedeckt von Menschen. Nicht zu zählen, aber hat es versucht. Steht im Johannesevangelium. Und dann hat er ausgerechnet, wenn wir jetzt für alle Brot kaufen müssten, dann kostet das so viel. Und der ist dann darauf gekommen, das geht nicht, wir haben zu wenig Geld. Wir haben nur ein paar Brot und Fische, wir haben zu wenig Geld. Alle sind sich einig, das geht nicht, wir kommen zu kurz. Und darum geht es heute Abend. Wir kommen zu kurz. Und dann spricht Jesus, bring diese 5 Brote und 2 Fische, bring sie mir hierher. Blödsinn, oder? 5000 Menschen, Frauen und Kinder nicht einmal mitgerechnet, bring mir die 5 Brote und 2 Fische. Und eigentlich sagt Jesus hier, bringe mir dein zu kurz. Bringe mir einfach, was du hast. Und dann werden wir schauen, was ich daraus machen kann. Bring sie mir. Halte das nicht zurück, weil ihr von vornherein denkt, das wird nichts. Halte das nicht zurück. Bleib nicht da stehen oder hängen, wo du sagst, das geht nicht. Ich komme zu kurz. Gib mir dein zu kurz. Gib mir alles, was du hast. Die 5 Minuten, die du nur hast. Oder kann man sich denken. Da sprach er, bring sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Es geschieht sehr viel in diesem einen Vers. Jesus nimmt an, was ihm gegeben wird. Herr, ich gebe dir meine Zeit, die zu kurz ist, die zu wenig ist. Herr, ich gebe dir meine Kraft, die mir schon längst ausgegangen ist. Herr, ich gebe dir mein Nicht-Können, mein Nicht-Wissen. Und er nimmt das. Und er sieht zum Himmel auf und dankt. Wofür? Dass ihm das Wenige gegeben wurde. Dass man das nicht zurückgehalten hat, weil man bei sich gedacht hat, das wird eh nichts. Er dankt. Er sieht zum Himmel auf, er dankt, dann bricht er die Brote und er gibt sie den Jüngern. Ich sage, es geschieht ganz viel in diesem Vers. Wir haben das Jesus gegeben, jetzt ist er verantwortlich, wir können uns hinsetzen und er macht was. Er sagt, nein, ich will, dass ihr selbst beteiligt seid an den Wunder, an das Wunder, das ich jetzt tun werde. Ich gebe euch das zurück und ihr dürft jetzt austeilen. Und man kann sich nicht vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt haben an diesem Moment, oder? Da stehen, wie haben sie das überhaupt verteilt? Es waren 12 Jünger da, die mussten 5 Brote und 2 Fische über einige Körbe verteilen. Und da sind sie da gestanden, wo die Gudrun sitzt und haben gedacht, na ja, bei 2, 3, 4, da ist es schon aus, da ist dann nichts mehr. Aber es wurde immer mehr, es blieb immer was in dem Körbchen. Es war eine Glaubenssache, oder? Eine Vertrauenssache, dass die da gestanden sind und dass die das weitergegeben haben. Aber sie hatten, das finde ich auch so beeindruckend, sie hatten nichts mehr zu sagen. Sie hatten es Jesus gegeben und sie wussten, er weiß Rat. Er wird damit was tun. Ich muss bei dieser Geschichte oft denken an die Zeit, dass ich in Wien gelebt habe. Das waren 2,5 Jahre und da ging ich in eine Gemeinde. Ah, das war eine tolle Gemeinde und der Prediger hatte so am Sonntag die Gewohnheit mit der Kollekte, da gingen so offene Körbe durch die Reihen und da hat er gesagt, wenn man was braucht, kann man was nehmen und wenn man was geben kann, dann kann man was geben. Und ich habe gedacht, ich war ganz jung im Glauben, ich dachte, das wird nichts, die nehmen alle und bleibt nichts übrig. Und die Körbe, die wurden voller und voller und es kann schon sein, dass einige Leute genommen haben. Man hat mit Vertrauen die ganze Sache angefasst und das getan, was der Pastor sagte. Die Jünger gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt. Was ist hier geschehen? Die Jünger haben gesagt, Jesus, es geht nicht. Wir haben nur das zur Verfügung und sind wir mal nüchtern und denken wir mal nach, du hast uns doch auch ein Hirn gegeben und dann müssen wir nicht einmal darüber reden, dann ist es viele Male besser, wir schicken die Leute jetzt heim. Aber Jesus will, dass sie etwas nicht verpassen, und zwar das Wunder. Es will, dass sie etwas lernen. Und er sagt, wir machen das gemeinsam. Gib mir das Wenige, was ihr habt, das ist zu kurz, hör auf, darüber zu reden. Ich werde Gott danken und dann gebe ich euch und dann fängt ihr an auszuteilen. Fang an auszuteilen von meinem zu wenig. Da denke ich, ich habe zu wenig Zeit, es geht nicht. Und auf einmal, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erfahren haben, wird die Zeit vermehrt. Habe ich Zeit? Ich dachte, ich komme den Tag nicht durch, ich habe zu viele Aufgaben. Meine Liste ist so lang und auf einmal geht alles. Sage ich, danke, Herr. Es kommen Gäste, ich denke, ich habe nicht genügend im Haus, habe nicht genügend eingekauft gehabt, wie sollen wir essen? Es geht und wir haben eine tolle Gemeinschaft. Zu wenig. Heute Morgen hat Ruth Heil das schon gesagt, dieses Aber. Der Herr sagt, tu das und wir sagen Aber. Und er sagt auch Aber. Das ist das große, göttliche Aber. Aber mit mir könnt ihr. Ich kann das nicht, Herr, was du mir fragst, aber das kann ich nicht. Aber ich kann es. Und gemeinsam können wir das. Und dann heben sie auf, was an Brocken übrig geblieben ist und dann sind es 12 Körbe voll. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Denn dann heißt es in Vers 21, die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. 5000 Männer, vielleicht noch einmal so viele Frauen und Kinder. Das muss Stunden gedauert haben und das Wunder wurde immer größer. Und die haben gestaunt, die Jünger. Und man hofft, dass sie das nie vergessen haben, aber das sieht dann manchmal ein bisschen anders aus. Zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Manchmal verlangt Gott von uns, verlangt Jesus von uns, dass wir über unsere Grenze gehen und eine extra Meile reisen. Er verlangt das nie andauernd von uns. Und er verlangt das nie von uns, ohne uns auch die Kraft dafür zu geben, dass wir das, was er von uns verlangt, auch wirklich schaffen können. Und ich finde das wunderbar hier zu sehen in Vers 22, dass Jesus dann irgendwann sagt, jetzt ist genug. Ich habe das gesehen, ihr wart schon müde, als ihr angefangen habt. Jesus hat ihnen neue Kraft gegeben, hat ihre Kraft vermehrt, hat ihnen natürlich auch riesig viel Freude geschenkt. Aber jetzt dürft ihr ins Schiff steigen und vor mir aus ans jenseitige Ufer fahren, bis ich die Volksmenge entlassen habe. Jesus ist der Letztverantwortliche. Er hat seine Jünger nicht überfordert. Er hat gesagt, ihr habt jetzt genug getan, ich werde das jetzt abrunden. Es ist nicht eure Verantwortung, es ist meine Verantwortung. Ich denke manchmal, dass etwas meine Verantwortung ist, dann kann ich es auch nicht mehr loslassen. Und dann gehe ich andauernd und auf Dauer über meine Grenzen, weil ich denke, das wird von mir verlangt. Aber ich sehe hier, dass Jesus so weise und so liebevoll ist. Er fragt uns manchmal, um etwas zu tun, was wir nicht können. Dann gibt er uns die Kraft und dann sagt er, jetzt ist genug. Ihr dürft jetzt vor mir ausgehen und er bleibt. Dann steht es in Vers 23, nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Habt ihr schon mal ein Bibelstudium gemacht über die Gebetsmomente von Jesus? Das ist faszinierend. Und es ist vor allem Lukas, der immer wieder darüber schreibt. Ich weiß nicht warum, aber es ist Lukas im Lukas-Evangelium, dass wir immer wieder lesen, dass Jesus ganz früh aufstand oder überhaupt nachts nicht schlafen ging, weil er beten wollte, alleine, in den Bergen, auf einem Berg. Und hier macht er das wieder. Die Jünger dürfen gehen. Und ich finde das auch immer interessant, dass die Jünger nichts mehr gefragt haben. Und du, was ist dann mit dir? Die haben wahrscheinlich Angst gehabt, wenn wir jetzt was fragen, dann kriegen wir eine neue Aufgabe. Fragen wir besser nicht, jetzt gehen wir. Und wie gut, um dann zu sehen, dass Jesus betet, dass er auch für sie betet. Er stieg auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Jesus und Gebet. Immer wieder sucht er seinen Vater. Und immer wieder muss ich mich selbst fragen, nur wie ist das mit dir? Wie ist das mit dir? Gott dienen oder für Gott zu laufen, ist einfacher als mit ihm zu wandeln. Als ich in der Studentenarbeit tätig war, dann kannte ich ein Ehepaar, in Salzburg war das schon, und er arbeitete beim Bibellesebund. Und die haben mich öfters eingeladen, um so zu erzählen über meine Arbeit, meinen Dienst. Ich habe die österreichische Studentenmission gründen dürfen, in Österreich mitgründen dürfen. Und da gab es natürlich immer viele tolle Geschichten und wir waren auch jung und begeistert und wir waren in manchen Hinsichten auch grenzenlos. Wir dachten, alles geht und Gott ist mit uns und wir hatten einen Slogan, wir werden Österreich verändern, erneuern, das machen wir mit Gott. Nicht Gott mit uns, sondern wir mit Gott. Und dann habe ich dann immer so ganz begeistert erzählt, was wir alles gemacht hatten, also Büchertisch in der Mensa, Evangelisation, da sind wir in den Studentenwohnungen gewesen, haben über das Evangelium geredet, Bibelkreise und so weiter und so fort, ganz begeistert. Und dann irgendwann sagte Noldi zu mir, du Nord, toll alles, aber was ist eigentlich in letzter Zeit zwischen dir und deinem Herrn passiert? Sag ich, ja, habe ich gerade erzählt. Nein, nein, sagt er, das meine ich nicht. Das waren alles Aktivitäten, bei denen Gott dir geholfen hat. Aber was ist zwischen dir und Jesus geschehen? Was ist zwischen dir und Jesus? Ich hatte keine Ahnung. Ich machte stille Zeit. Damals sehr treu, das hatten wir ja gelernt. Als ich mich bekehrt habe, mussten wir 6 Uhr aufstehen, Stunde Bibel lesen und beten für die Mission und so und für unbekehrte Verwandte und Freunde und das lief alles. Aber jetzt, wo ich zurückblicke, sage ich, ich weiß nicht, ob ich Gott damals gekannt habe. Ich habe ihn gedient. Und ich habe über ihn gesprochen und ich habe für ihn gearbeitet. Und ich war begeistert über diese Arbeit und voll entschlossen, in Österreich soll es an allen Universitäten und Hochschulen ein Zeugnis Jesu geben. Bibelkreisen, Evangelisation, das war unser Ziel. Aber was hat sich in letzter Zeit zwischen dir und Jesus getan? Was für einen neuen Eindruck hast du von ihm bekommen? Hast du Neues entdeckt? Hat er zu dir gesprochen? Ja, wie geht es denn eigentlich? Und Jesus verbringt immer wieder Zeit mit Gott und auch hier. Da sind die Jünger im Schiff und haben wahrscheinlich über alles andere, über alles Mögliche schon geredet, wie aufregend das alles war und wie froh sie sind, dass sie endlich frei sind. Aber Jesus hat mit seinem Vater geredet, weil er das brauchte, weil er das wollte. Und er sagt es uns auch, gell, öfters. Er sagt es zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 6. Geh in das innere Kämmerlein und mach die Tür zu. Und dort werde ich vertraulich mit dir reden. Der Vers ist fantastisch in Matthäus 6, 6, denn das Wort für Kämmerlein oder Kammer auf Griechisch, das ist das Wort für Vorratskammer. Vorratskammer. Vielleicht gibt es unter uns einige, die eine Vorratskammer oder einen Keller haben. Ich habe seit einigen Jahren einen Keller, finde ich was ganz Besonderes. Und ich bin so gerne in meinem Keller, auch wenn ich nichts brauche. Weil es gibt dort solche tolle Sachen. Also Marmeladen, die ich dann im Sommer gekocht habe. Und erinnere ich mich daran, wie wir Heidelbeeren pflücken gingen und wie wir das gekocht haben und Äpfel und so weiter und Säfte. Ich finde das so toll. Und dieses Wort verwendet Jesus, Vorratskammer. Und da wird mir auf einmal bewusst, dass dieses Wort, dass man das auch geistlich übersetzen kann, da ist dieses private Zimmer, wo es nur um mich und meinem Gott geht. Und da sind einige Schachtel voller Trost. Da sind Büchsen voller Gnade. Kisten mit Weisheit, Einsicht, was ich brauche, Lektionen. Alles in dem Vorratskammer. Aber ich sitze längst in meinem Schiff und bin wieder unterwegs. Und hatte keine Zeit, um selbst auch auf dem Berg zu bleiben oder einen stillen Ort zu suchen, wo ich Gott begegnen konnte oder ihm danken konnte für das Wunder. Und sehr oft sause ich an dieses Kämmerlein vorbei und bringe ein paar Briefe hin, Zettel, was ich alles brauche, lass das zurück und bin schon längst auf dem Weg. Und sagt dann abends, ich habe Gott nicht gehört. Gebete wurden nicht beantwortet. Also ich weiß nicht genau, wie ist das. Und denke, wenn Jesus uns antworten würde, würde er sagen, aber ich habe dich ja nicht gesehen. Du bist nur vorbeigerannt. Du bist nicht bei mir gewesen. Es ist so, wie man es manchmal bei Familien sieht. Da geht Vater oder Mutter und die Kinder gehen morgens alle weg. Bis später, tschüss. Und dann kommt der Alltag und das Kind, für das Kind ist das die Schule und für Papa und Mama vielleicht die Arbeit und bis heute Abend. Und manchmal machen wir das genauso bei Gott. Wir beten morgens, wenn es uns überhaupt gelingt. Und dann kommt unser Alltag, dann sind wir verantwortlich. Bis heute Abend, Jesus, dann sprechen wir uns wieder. Und manchmal gibt es zwischendurch dann noch ein paar Stoßgebete und Jesus sagt, ich will eigentlich mit euch gehen. Ich will eigentlich, dass wir dieses Kämmerlein, dass wir das auch in deinem Alltag bringen. Natürlich, es gibt diese bewussten Momente der Absonderung, die wir lernen und üben müssen. Aber im Großen und Ganzen will ich dann auch mitgehen. Und dir unterwegs auch beistehen und unterwegs mit dir reden. Unser Gespräch soll nicht unterbrochen werden, weil dein Alltag beginnt. Ich will doch dabei sein. Hier sucht Jesus ganz bewusst die Absonderung. So wichtig, dass wir uns immer wieder auch zurückziehen, mit ihm reden über den Tag und stille werden. Denn wenn wir immer nur reden, können wir ja nicht empfangen, oder? Dann können wir nicht hören. Das Schiff aber, Vers 24, war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Die vierte Nachtwache, das ist so zwischen 3 und 6 morgens gewesen. Das heißt, dass die Jünger eigentlich lange alleine geblieben sind. Und das heißt hier, das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Sie haben kämpfen müssen. Es war gefährlich, es war beängstigend. Und hier kann man sich wieder fragen, wir haben bei Johannes gefragt, warum musste er sterben? Hier kann man fragen, ja, warum mussten sie denn so lange leiden? Sie, die gerade ein Wunder erlebt haben, sie, die so mit Jesus da gewirkt haben, mit der Speisung. Warum müssen sie jetzt so alleine leiden in dem Schiff? Aber Jesus ist am Berg und betet für sie. Und vielleicht, ich weiß nicht genau, aber vielleicht haben sie das gebraucht, dass sie bis zur Verzweiflung kämpfen mussten, um zu entdecken, wir brauchen Jesus. Vielleicht sind sie ein bisschen stolz gewesen. Wir, 12, wir haben gemeinsam über 5000 Menschen Brot und Fisch gegeben. Das ist uns gelungen. Das ist doch fantastisch gewesen, was wir gemacht haben. Es heißt in einer anderen Stelle, ich glaube in dem Johannesevangelium, dass sie nicht weise geworden waren nach der Speisung, dass sie es noch nicht verstanden haben. Was da wirklich vor sich gegangen ist. Ein Wunder Gottes. Er hat gewirkt und sie sind jetzt alleine im Schiff und sie fühlen sich auch alleine. Die Nacht ist dunkel. Das Schiff ist unlenksam. Es ist eine bedrohende Situation und sie haben Angst und Jesus ist weit weg. Aber obwohl er weit weg ist, weiß er. Er weiß von dem, was jetzt läuft. Er sieht seine Jünger, er sieht, wie sie sich abquälen, er sieht ihre Angst und dann kommt er zu ihnen. So zwischen 3 und 6 Uhr am Morgen. Und er kommt auf einer ganz besonderen Weise. Er ging auf dem See. Womit er etwas bewies, seine Allmacht. Dass er Herr ist über die Natur, Herr ist über das Universum, dass er auf Wasser gehen kann. Eigentlich hätte Petrus, der in dem Schiff war, das auch wissen müssen, denn er ist derjenige, der dann so erschreckt. Er hatte doch auch ein großes Wunder mit Jesus erlebt bei seiner Berufung, als sie nichts gefangen hatten. Und Jesus sagte, komm, wir gehen wieder, werft eure Netze mal wieder aus. Und dann sagt er aber, Herr, aber, das geht nicht. Das haben wir schon versucht. Und dann machen sie trotzdem, was Jesus sagt, und dann kommen die Fische, das ist ein so großes Wunder gewesen auf dem See Genezareth, an einer Zeit, dass die Fische nicht normalerweise nicht kommen würden. Und ich finde die Geschichte immer so fantastisch, dass da eine himmlische Hand die Fische gelenkt hat. Komm jetzt mal zum Vorschein, geradeaus, bisschen nach rechts, bisschen nach links. Da sind die Netze, noch geradeaus, in die Netze hinein. Das ist ein totales Wunder gewesen. Das war das einzige Schiff auf dem Meer, auf dem See. In Holland ist Meer See und See ist Meer, das ist immer so verwirrend. Aber es war das einzige Schiff auf dem See. Und jetzt kommen die Fische und das hat Petrus miterlebt und hat dann auch gesagt, Herr, geh aus von mir, du bist so groß und mächtig. Und hier sehen wir, dass sie alle erschrocken sind und sie sagen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht und Jesus redete mit ihnen. Wisst ihr, wenn der Meister Brot austeilt, wenn das Wunder stattfindet, dann erkennen wir ihn. Aber wenn es dunkel ist und beängstigend, dann haben wir manchmal das Gefühl, dass er nicht da ist oder wie ein Schatten an uns vorbeigeht. Wir erkennen ihn oft nicht, weil wir auf die Wellen sehen, weil wir nur die Probleme sehen. Beim Wunder sehen wir ihn, aber in der Nacht. Wenn er dann vorbeikommt, dann erkennen wir ihn oft nicht, weil wir so voll sind von unserem Angst. Und Jesus spricht, sei getrost. Oder, ich bin es, fürchte euch nicht. Zentral in diesen Worten, in Vers 27 heißt es, ich bin. Ich bin es doch. Wieso meint ihr, dass ich ein Gespenst bin? Wieso meint ihr, dass ich euch nicht gesehen habe? Wieso meint ihr, dass ihr hier euch alleine abmühen müsst? Ich bin es. Und obwohl ich auf dem Berg war und ihr gemeint habt, dass ich euch verlassen hatte, ich habe doch für euch gebetet. Ich habe doch alles gesehen, auch wenn ihr mich nicht gesehen habt. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann redet natürlich Petrus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Und er sprach, komm, gnädig von Jesus. Dass er nicht sagt, also Petrus, muss das sein? Wir haben doch einiges erlebt zusammen. Und du weißt doch, dass ich es bin. Wieso musst du jetzt noch nachfragen? Aber wenn du meinst, dann komm. Komm. Und Petrus stieg auf dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Ein Wagnis. In dieser Situation heißt es eigentlich auch, ich komme zu kurz, ich kann das nicht. Ich bin noch nie auf das Wasser gegangen. Und er ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Ich denke, dass Jesus ihn dort haben wollte. Dass er ihn dorthin führen wollte, wo Petrus sagte, Herr, rette mich. Ich habe noch immer nicht so richtig verstanden, dass es ohne dich nicht geht. Trotz Brotvermehrung, trotz allem, was ich schon mit dir erlebt habe. Was ist hier geschehen? Petrus hat wieder auf seine Ohnmacht oder seine Hilflosigkeit geschaut. Er fürchtete sich. Es war der Wind stark. Er sah dieses Wasser. Was ist da schiefgegangen? Er hat nicht auf Jesus geschaut. Hebräer 12. Wir laufen einen Wettlauf und wir sollen auf Jesus schauen, nicht auf die Umstände, nicht aufeinander. Wir sollen auf Jesus hören. Und dann sieht man, wenn er schreit, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. Er griff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was ist ein Kleingläubiger? Das ist einer, der zu klein von Gott denkt. Ein Kleingläubiger ist jemand, der zu klein von Gott denkt. Vielleicht kann man auch sagen, und dann auch zu groß von sich. Es hängt alles von mir ab. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Herr, weil ich zu kurz komme. Weil ich das nicht kann. Weil ich Angst habe, weil ich, ja, aber dann komm zu mir. Er ergriff ihn, Jesus streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Es wurde ruhig. Es wurde ruhig, nicht nur in der Natur, es muss auch in ihrem Herzen ruhig geworden sein. Sie hatten so viele Emotionen erlebt in den letzten Stunden. Aber jetzt, wo Jesus da ist, legt sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig: Du bist Gottes Sohn. Petrus hat es gewagt, auszusteigen. Etwas zu tun, was Mensch unmöglich und gefährlich war. Das Boot, das Schiff war in Gefahr. Es hat wahrscheinlich schon viel Wasser aufgenommen. Trotzdem haben die gemeint, dieses Schiff ist noch das sicherste, was wir haben. Das ist auf jeden Fall ist noch Holz da. Und wenn das Schiff vergeht, können wir uns noch an diesem Holz festhalten. Und Jesus hat gesagt: Komm, steig aus. Verlasse deine menschlichen Sicherheiten. Lass los und ergreif meine Hand, die ich ausgestreckt habe. Wage es mit mir. Bleib nicht hängen und denk nicht, also das Wenige, was ich noch habe, das ist sicher, das kann ich, das weiß ich. Du bist dabei zu sinken, Petrus, steig aus. Ich will dich überraschen. Ich will etwas mit dir machen, was du noch nie erlebt hast. Warum hast du gezweifelt? Ja, weil die Umstände stärker waren und weil meine Überzeugung, dass ich zu kurz komme, manchmal viel stärker ist als meine Überzeugung, dass bei Gott alles möglich ist. Bin eher von mir überzeugt, beziehungsweise von meinen Unmöglichkeiten, als von Gottes Möglichkeiten. Gib mir dein zu kurz. Gib mir deine Hilflosigkeit. Gib mir deine Angst. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranke zu ihm. Da fängt es wieder an. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften, und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Seid guten Mutes, hat Jesus gesagt, oder sei getröstet, eine andere Übersetzung, sei guten Mutes. Das heißt, richte euch auf. Sieht schlimm aus, bin einverstanden. Aber verliere den Mut nicht, sondern fasse Mut. Unlogisch, ja, aber ich bin's. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Das ist das Ich Bin, mit dem Gott sich Mose vorgestellt hat. Als er Mose gerufen hat: Du sollst nach Ägypten gehen und mein Volk befreien. Du sollst mit dem Pharao reden, sagt Mose: Ja, Herr, wenn der mich fragt, woher ich komme und wer ich bin und wer mich gesandt hat. Und dann sagt Gott, dann sag: Ich Bin hat mich gesandt. Ich Bin, das ist derjenige, der immer schon war, der heute ist und der auch morgen sein wird. Eine größere Sicherheit gibt es nicht. Ich Bin. Ich Bin es, hat Jesus hier gesagt. Und dann ist das Fürchte euch nicht nur logisch. Denn wenn Gott mit uns ist, was kann uns dann passieren? Wer kann uns scheiden von seiner Liebe? Was oder wer kann uns eine größere Sicherheit bieten als er? Seid guten Mutes, sind Sie das? In Ihrer Situation, wo Sie sicherlich hier und da zu kurz kommen? Sind Sie guten Mutes? Haben Sie Mut? Oder haben Sie sich überwältigen lassen von dem, was schwer oder schmerzhaft oder unveränderlich ist? Haben Sie sich einschüchtern lassen von Ihrem zu kurz, geht nicht, wird nichts, kenne ich schon, habe ich schon probiert? Ich bin es. Was bedeutet das für Sie? Was für einen Unterschied macht das, dass unser Herr der Ewige ist, der Allmächtige, der Lebendige? Fürchte dich nicht, wieso nicht? Die Wellen sind so hoch. Mein Schiff ist dabei zu sinken, ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß. Aber mit mir sieht das anders aus. Da rief ich deinen Namen, o Herr, sagt Jeremia in Klagelieder 3, 55. Da rief ich deinen Namen an, o Herr, aus der Grube tief unten, und du hast meine Stimme gehört. Verbirg dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, meinem Schreien. Du nahtest an dem Tag, als ich dich anrief. Und du sprachst, fürchte dich nicht. Wer ist Jesus für Sie? Wer ist Jesus für Sie? Und kann das auch so sein, dass auch wir das kennen, wenn Wunder geschehen oder wenn wir hier eine so tolle Gemeinschaft erleben und alle an Jesus glauben und uns auch darüber ansprechen können, darüber sprechen können, dann ist Jesus wie der brotausteilende Meister, oder? Dann sind wir ermutigt, dann sind wir froh, aber wenn wir bald nach Hause gehen, vielleicht in ein leeres Haus zurückkehren, wo niemand auf uns wartet. Oder in das Haus gehen, wo ein Mann wartet, der uns nicht mehr liebt. Oder Kinder, die nach wie vor schwierig sind. Es hat sich ja nichts verändert. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wer ist Jesus dann für Sie, wenn der Alltag wieder beginnt und Sie weggekommen sind aus dieser Oase, wo wir zusammen eine Weile verbleiben durften? Und dann sagt Jesus, übe das doch. Geh auf den Berg, geh in das Kämmerlein. Und lerne das, übe das, auch wenn du alleine bist, um mich zu suchen. Und von meiner Güte und meiner Gnade und meiner Kraft und meiner Weisheit und von allem, was du brauchst, zu nehmen. Ich habe ja Überfluss. Bin gekommen, damit ihr Leben habt und Fülle, hat Jesus gesagt in Johannes 10, Vers 10. Leben und Fülle, unser Gott ist nicht knauserisch. Er gibt uns nicht gerade das, was wir brauchen, er gibt uns mehr. Er gibt uns so viel, dass wir austeilen können. Er kann aus unserem zu kurz, zu wenig, wirkt nicht, geht nicht, kann er Wunder machen. Gib dein zu kurz an Jesus. Und wie er damals auf dem Berg gebetet hat, so sitzt Jesus jetzt zur Rechten seines Vaters im Himmel und betet für uns. Und weiß, wo wir uns befinden, was wir denken, wie es uns zumute ist. Dort, wo wir freundlich lächeln und einander sagen, wenn wir gefragt werden, wie geht's dir, sagen wir gut. Aber Jesus kennt uns, kennt auch die verborgenen Ecken in unserem Herzen und weiß, was da ist, was da läuft, was sich da tut. Und sagt, ich bin es doch. Komm, vertraue dir mich an. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir gehen, heute und morgen. Und ich will dir alles geben, was du zu deinem Leben brauchst und mehr als das, damit du auch austeilen kannst. Ich will dich nicht nur segnen, ich möchte dich zum Segen machen für andere. Frage nur und wage es nur. Wage es, Glaubensschritte zu setzen und das zu tun, was nach deinen Erfahrungen oder in deinem Denken unmöglich ist. Manchmal werden wir von Gott gefragt, fragt uns Gott, dass wir über unsere Grenzen gehen, dass wir eine extra Meile gehen. Nicht auf Dauer, habe ich gesagt. Manchmal aber schon. Und das geht immer gut aus. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, werden wir das erleben, wie gut er ist. Und man kann es auch so sagen, wenn wir niemals was wagen mit Jesus, werden wir das auch nicht erfahren. Wenn die Jünger bei der Speisung gesagt hätten, also Jesus, schön und gut, wenn du jetzt diese paar Brote und Fische austeilen wirst, prima. Aber wir machen da nicht mit, wir kennen uns aus. Versuch's mal. Wir machen nicht mit. Dann hätten sie ein großes Wunder verpasst, oder? Dann wären sie nicht gewachsen. Sie sind leider nur ein bisschen gewachsen, denn wie gesagt, lesen wir später in der Bibel, sie haben noch nicht so richtig mitbekommen, was da passiert ist. Aber wir dürfen aus dieser Stelle lernen, wie gut das ist, wenn wir Ja zu Jesus sagen, wenn wir etwas mit ihm wagen, weil wir dann erfahren werden, wie groß er ist und wie er Wunder in unserem Alltag schenken kann. Da sind 12 Männer mit ein paar Körben gestanden, die immer voll blieben. Und die werden sich, da stand einer und da stand einer, die haben sich angeschaut, während der Korb durch die Reihen ging. Die haben gesagt, was geht hier vor sich? Immer weiter, Hügel voller Menschen. Und es war genug. Unser Gott ist ein Gott der Fülle. Er gibt uns nicht nur, was wir brauchen, er gibt auch, damit wir austeilen können. Und lasst uns das üben, dass wir nicht stehen bleiben bei unserem zu kurz und denken, das kann ich nicht, das kann sie schon, aber das kann sie sowieso besser. Ich habe diese Begabung nicht, aber diese Kraft nicht. Wage mal etwas, damit Gott seine Kraft in deinem Leben offenbaren kann. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, das ist eine so bekannte Geschichte, die wir so oft gelesen haben, aber wir wollen dir danken für die starke Botschaft, dass wir sehen, Herr, wie du selbst müde warst und doch eine extra Meile gegangen bist und wie du etwas von deinen Jüngern verlangt hast, das eigentlich, ja, fremd war, außergewöhnlich war, vielleicht sogar verrückt war. Ich will dir danken, dass du das so gemacht hast, dass die Jünger mitbeteiligt waren, dass es nicht nur dein Wunder war, sondern dass sie Anteil haben durften und selbst auch teilgenommen haben an diesem Wunder. Ich möchte beten, Herr, für eine jede von uns, dass du uns auch, ja, rufst und uns die Kraft und den Mut schenkst, dass wir mitmachen, dass wir es mit dir wagen, dass wir rechnen mit dir, der über sich sagt, ich bin es, fürchte dich nicht, fasse Mut, steh auf. Und wir beten für unseren Alltag und du kennst unsere Gedanken. Du kennst auch die Gedanken, wo wir denken, naja, schön und gut für andere. Aber du hast uns gemeint, du hast eine jede von uns persönlich gemeint und wir möchten dich darum bitten, dass diese Geschichte bei uns landet und dass wir verstehen, was du uns sagen willst. So segne uns, Herr, und setze uns zum Segen für andere, damit die Welt erkenne, wie groß du bist. In Jesu Namen. Amen.